Kapitel 37. Fledermausmenschen auf dem Mond. Der große Moon Hoax. Wir Menschen wollen einfach wissen, was da draußen im Universum passiert. Und auch wenn wir nicht alle selbst die Geheimnisse des Kosmos erforschen können, wollen wir zumindest darüber Bescheid wissen, was die Astronominnen und Astronomen herausgefunden haben. Dieser Wissensdurst wird aber manchmal auch in falsche Bahnen gelenkt. Neueste Berichte vom Kap der Guten Hoffnung über Sir John Herschels höchst merkwürdige astronomische Entdeckungen, den Mond und seine Bewohner betreffend. Das war die Überschrift einer Artikelserie, die ab dem 26. August 1835 in der amerikanischen Zeitung New York Sun erschienen ist. Und der Titel war nicht übertrieben. Die Entdeckungen von John Herschel waren allerdings höchst merkwürdig. John Herschel war einer der bedeutendsten Astronomen seiner Zeit. Er war Sohn des noch viel bedeutenderen Astronomen William Herschel, der im 18. Jahrhundert den Planeten Uranus entdeckt hat. John Herschel war einer der Pioniere der frühen Fotografie. Auf ihn geht sogar das Wort Fotografie zurück. Und zu seinen vielen astronomischen Arbeiten hat auch ein Katalog von Himmelskörpern gehört, den er während seines fünfjährigen Aufenthalts am Kap der Guten Hoffnung in Südafrika angefertigt hat. Dort war er zwischen 1833 und 1838 und mitten in diesem Zeitraum ist der Artikel in der New York Sun erschienen. Die Informationen, auf denen dieser Text basiert, die stammen von Andrew Grant, der in der Einleitung so geschrieben wird. Unsere zeitige und beinahe ausschließliche Kenntnis all dieser Umstände verdanken wir der intimen Freundschaft des Herrn Andrew Grant, Pflegesohn des älteren und seit mehreren Jahren unzertrennlichen Gehülfen des jüngeren Herschel. Als Sekretär des Letzteren auf dem Vorgebirge der Guten Hoffnung und unermüdlicher Aufseher des großen Teleskopes war er imstande, uns wenigstens ebenso wichtige und wertvolle Mitteilungen zu machen, als diejenigen sind, welche Dr. Herschel selbst der Königlichen Astronomischen Sozietät übersandt hat. Auch versichert uns unser Berichterstatter, dass die voluminösen Dokumente, welche jetzt einem Ausschuss jener Gesellschaft vorliegen, wenig mehr enthalten als Einzelheiten und mathematische Erläuterungen derjenigen Tatsachen, welche er in seiner eigenen weitläufigen Korrespondenz uns mitgeteilt hat. Oder, ein bisschen weniger umständlich ausgedrückt, dieser Grant ist ein enger Mitarbeiter von Herschel und darf deswegen dessen Forschungsergebnisse schon vorab in der Zeitung veröffentlichen. Ergebnisse, die in ein paar Wochen dann auch offiziell wissenschaftlich publiziert werden. Auf diese Einleitung folgt eine lange Abhandlung über das Teleskop, mit dem Herschel gearbeitet hat. Schon Herschels Vater Wilhelm war ja als bester Teleskopbauer seiner Zeit bekannt. Er hat 1789 das größte Teleskop der Welt gebaut, mit einem 1,2 Meter großen Spiegel. Und dank seiner hervorragenden optischen Instrumente war er auch in der Lage, als erster Mensch überhaupt einen neuen Planeten, den Uranus, zu entdecken. Und sein Sohn John war, so der Bericht in der New York Sun, ebenfalls ein hervorragender Teleskopbauer. Grant hat begeistert von einem 7 Meter großen Spiegel erzählt, der ein Gewicht von mehr als 7 Tonnen hat und Objekte um das 42.000-fache vergrößern kann. Damit kann man Dinge auf dem Mond sehen, die nur 45 Zentimeter groß sind. Und mit genau diesem Wunderwerk der Technik haben sich Grant und Herschel nun an die Beobachtung des Mondes gemacht. Am 10. Januar gegen 21:30 Uhr abends, wie im Zeitungsartikel vermerkt ist. Zuerst sehen sie nur ein Gebirge, aber dann wird es interessant, denn ein paar Steine, die wie umgestürzte Säulen aussehen, sind mit einer dunkelroten, der Klatschrose unserer sublunarischen Kornfelder vollkommen ähnlichen Blumengattung über und über bedeckt, dem ersten organischen Naturprodukte einer anderen Welt, welches dem menschlichen Auge enthüllt worden ist. Klatschmondfelder auf dem Mond. Langsam kann man ein bisschen skeptisch werden, was den Wahrheitsgehalt des Berichts angeht. Aber schauen wir trotzdem mal weiter auf die spektakulären Entdeckungen. Als nächstes sehen die beiden Forscher nämlich einen Mondwald, ein, wie sie schreiben, Gehölz von so schönen, so unverkennbaren Tannen, wie ich sie nur je im Schoße meiner heimatlichen Gebirge emporsprossen sah. In dieser ersten Nacht finden sie noch diverse andere Pflanzen. So richtig spannend wird es aber in den kommenden Beobachtungsnächten. Grant berichtet: Im Schatten der Bäume an der Südostseite sahen wir zahlreiche Herden brauner Vierfüßler, die dem Äußeren nach vollkommen den Bisonochsen glichen, aber etwas kleiner waren als irgendeine Gattung unserer Naturgeschichte. Ihr Schwanz war dem unserer Yaks ganz ähnlich, aber hinsichtlich ihrer halbmondförmig gekrümmten Hörner, des Buckels auf dem Rücken, der Größe der Wampe und der Länge ihres zottigen Haares glichen sie vollkommen der Gattung, womit ich sie zuerst verglich. Doch war die Bildung ihres Vorkopfes sehr unterschiedlich. Diese bestand nämlich in einem großen fleischigen Wulst oberhalb der Augen, der sich quer über die Stirn bis zu den Ohren erstreckt. Und diese Mondbisons waren erst der Anfang. Als nächstes kommt quasi ein Einhorn. Das wird so beschrieben. Es war bläulich-bleifarben von der Größe einer Ziege mit Kopf und Bart wie dieser und einem einzigen ein wenig nach vorne gekrümmten Horne. Die Entdeckung des Tierlebens auf dem Mond geht weiter. 9 verschiedene Säugetiere und 5 Vogelarten finden die beiden. Und dann endlich die Sensation. Fliegende Mondmenschen. Sie waren ungefähr 4 Fuß hoch, waren mit Ausnahme des Gesichts mit kurzen, glatten, kupferfarbigen Haaren bedeckt und hatten Flügel, welche aus einer dünnen, elastischen Haut ohne Haare bestanden, die hinten zusammengerollt von der Schulterspitze bis zu den Waden lag. Das Gesicht, welches von gelblicher Fleischfarbe war, zeigte eine kleine Veredelung gegen das des großen Orang-Utans, da es offener und klüger aussah und eine weit größere Ausdehnung des Vorkopfes zeigte. Indes war der Mund sehr hervorstehend, obgleich dies etwas durch einen dicken Bart auf dem unteren Kinnbacken und durch Lippen von weit menschlicherer Form als diejenigen irgendeiner Spezies des Affengeschlechts verdeckt wurde. Wir benannten die Klasse dieser Menschen mit dem wissenschaftlichen Namen Vespertilio Homo oder Fledermausmensch und es sind ohne Zweifel unschuldige, glückliche Kreaturen, obgleich einige ihrer Vergnügungen sich nur schlecht mit unserer irdischen Ansicht von Dekorum vertragen würden. Grant und Herschel haben die Fledermausmenschen bei ihrem Treiben beobachtet, ihren Unterhaltungen, ihrem Herumgefliege über dem Mond und finden dann sogar noch einen mysteriösen Tempel. Grant schreibt, es war ein gleichförmig dreieckiger Tempel aus poliertem Saphir oder sonst einem ähnlich glänzend blauen Stein erbaut, der Myriaden goldener Lichtfunken zeigte, welche in den Sonnenstrahlen schimmerten und funkelten. Das Dach bestand offensichtlich aus Metall in Form von Flammen und durch einige wenige Öffnungen in diesen metallenen Flammen bemerkten die beiden eine große Kugel von einer dunkleren Gattung aus Metall oder, wie Grant schreibt, fast von einer trüben Kupferfarbe, welche sie einschlossen und scheinbar um sie herumragten, wie um sie hieroglyphisch zu verzehren. Alles sehr geheimnisvoll und ebenso mysteriös endet auch der Text. Was meinten die erfindungsreichen Erbauer unter dem Globus von Flammen umgeben? Gedachten sie dabei irgendeines früheren Missgeschicks ihrer Welt oder sagten sie damit irgendein zukünftiges für die unsrige voraus? Ja, was wissen die Fledermausmenschen auf dem Mond, was wir nicht wissen? Was hält Herschel geheim? Denn Grant hat auch angemerkt in seinem Bericht, dass bestimmte Entdeckungen aus nicht näher genannten Gründen noch nicht öffentlich gemacht werden dürfen. Und dann gibt's noch eine viel wichtigere Frage. Was soll der ganze Quatsch? Denn natürlich wissen wir heute, dass das alles Quatsch ist. John Herschel hat kein Superteleskop gehabt, mit dem man Mondmenschen von der Erde aus beobachten kann. Das war mit der damaligen Technik unmöglich und selbst heute kriegen wir das nicht hin. Wenn wir solche Details auf der Mondoberfläche sehen wollen, dann müssen wir hinfliegen. Von der Erde aus geht das nicht. Und wir waren ja auch schon am Mond. Und wir können mit Sicherheit sagen, dass sich dort keine Bisons, Einhörner oder Fledermausmenschen herumtreiben. Aus damaliger Sicht war die Sache aber längst nicht so klar. Was irgendein Astronom in Südafrika treibt oder nicht, lässt sich Mitte des 19. Jahrhunderts nicht so schnell überprüfen, wie das heute geht. Und die Vorstellung, dass auf dem Mond und den anderen Himmelskörpern des Sonnensystems Leben und vielleicht sogar intelligente Lebewesen existieren, die war ebenfalls nicht so absurd, wie uns das heute vorkommt. Man hat damals kaum Möglichkeiten gehabt, konkret zu messen oder zu beobachten, wie heiß oder kalt es zum Beispiel auf dem Mond oder dem Mars ist oder ob es dort eine Atmosphäre gibt oder wie es dort ausschaut. Aus diversen ideologischen und religiösen Gründen ist es den Menschen damals auch absolut plausibel erschienen, dass auf jedem Himmelskörper Leben existiert, weil warum sonst sollte es so viele Planeten geben, wenn dort niemand lebt? William Herschel selbst, der Vater von John, der war der Meinung, dass sogar auf der Sonne Lebewesen wohnen. Im 18. und 19. Jahrhundert hat es diverse Astronomen gegeben, die entsprechende Vermutungen zum Leben auf anderen Himmelskörpern geäußert haben, teilweise sehr konkrete Vermutungen, so wie die vom Pfarrer und Hobbyastronom Thomas Dick, der die Bevölkerungsdichte Englands auf andere Himmelskörper übertragen hat und damit ausgerechnet, dass auf dem Mond ca. 4,2 Milliarden Mondmenschen leben und das ganze Sonnensystem mehr als 22 Billionen Einwohner hat. Die Menschen, die 1835 in der New York Sun über die Beobachtungen eines durchaus bekannten Astronomen gelesen haben, die haben das also vermutlich nicht alle für komplett absurd gehalten. Andere Wissenschaftler, wie der Astronom und Mathematiker Carl Friedrich Gauss, die waren da deutlich skeptischer und lange hat sich die Geschichte dann nicht mehr halten können. Fledermausmenschen auf dem Mond waren vermutlich doch ein bisschen zu viel. Andere Journalisten haben die Story nachrecherchiert und festgestellt, dass Herschel keine Ahnung von den Entdeckungen gehabt hat, die er angeblich gemacht haben soll und dass er auch keinen Mitarbeiter namens Andrew Grant kennt. Tatsächlich verfasst hat die Artikelserie der Reporter Richard Adams Locke, ein Mitarbeiter der New York Post, und zwar mit dem profanen Ziel, die Auflage der Zeitung zu steigern. Was ihm auch definitiv gelungen ist und was er später auch bereitwillig zugegeben hat. Tja, dass Zeitungen Sachen schreiben, die nicht so ganz richtig sind, um mehr Exemplare verkaufen zu können, das soll ja auch heute noch ab und zu vorkommen. Fake News im Ausmaß der Geschichte über die Fledermausmenschen vom Mond, die sind aber heutzutage nicht mehr denkbar. Aber gut, wer weiß, wie die Welt sich noch entwickelt.